Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei in uns lebendig. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtabschnitt steht im ersten Petrusbrief. Der Apostel will Christinnen und Christen, die Anfeindungen und Schmähungen ausgesetzt sind, Orientierung geben und Mut machen. Wie sollen sie sich als Christinnen und Christen verhalten in einer Umgebung, in der sie angefeindet werden? Dazu hören wir den Predigttext.
Schließlich bitte ich euch, seid untereinander einig, mitfühlend, voll Liebe den Brüdern und Schwestern gegenüber, barmherzig und bescheiden. Zahlt Böses nicht mit Bösem heim oder eine Beleidigung nicht mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Wer sich am Leben freuen und gute Tage sehen will, der soll seine Zunge hüten. Nichts Böses darf aus seinem Mund kommen und keine Lüge über seine Lippen. Er soll sich vom Bösen abwenden und Gutes tun. Frieden soll er suchen und sich dafür einsetzen. Denn die Augen des Herrn ruhen auf den Gerechten und ihrem Gebet schenkt er sein Ohr. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Wer kann euch etwas Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt? Glückselig seid ihr, auch wenn ihr für die Gerechtigkeit leiden müsst. Fürchtet euch nicht vor den Drohungen der Menschen und lasst euch nicht erschrecken. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Antwortet freundlich und in Ehrfurcht vor Gott, denn ihr habt ein gutes Gewissen. Dann müssen sich alle schämen, die euch in Verruf gebracht haben, denn sie reden schlecht über euch, obwohl ihr ein rechenschaftendes Leben in Verbundenheit mit Christus führt. Es ist jedenfalls besser, für gute Taten zu leiden, als für schlechte Taten, wenn Gott will, dass ihr leidet.
Liebe Gemeinde, das Christentum befindet sich ganz am Anfang. Die christlichen Gemeinden in Kleinasien sind eine Minderheit in einem Umfeld mit Kaiserkult und vielen Göttern. Diese werden angebetet. Die Christen fallen durch ihre Religion auf. Sie feiern das Abendmahl, brechen das Brot, teilen den Wein, wie Jesus es getan hat. Sie gießen Wasser über die Täuflinge, und der Gemeindevorsteher spricht bestimmte Worte. So werden die Neuen in die Gemeinschaft aufgenommen. Sie halten sich fern vom Kaiserkult und den einheimischen Gottheiten. Das macht sie verdächtig und zum Teil auch strafbar. Dass sie irgendwie anders sind, spüren die Leute. Sie werden mit Argwohn betrachtet. Sie sind Fremde im eigenen Land. Ein wenig fühlen sie sich auch als solche. Sie gehören einem anderen Bereich an. Ihr Bekenntnis zu Gott und zu Jesus Christus lässt sie auf Erden ein wenig fremd werden. Der erste Petrusbrief entfaltet christliche Ethik in einer Fülle, wie wir sie gerade gehört haben, eine Fülle von Gedanken und Beispielen. Aus der Vielzahl greife ich einen Dreiklang raus. Mitleid, Liebe, Barmherzigkeit. Ein wirkungsvolles Trio. Die Dreiklänge sind in der christlichen Botschaft ein wirkmächtiger Bestandteil. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das kommt uns doch bekannt vor. Es ist der beliebteste Trauspruch. Oder in der Corona-Zeit fühlten sich manche gestärkt, ich auch, durch die Botschaft des Timotheusbriefes. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe, Besonnenheit. Also hier der Dreiklang Kraft, Liebe, Besonnenheit. Und hier jetzt Mitleid, Liebe, Barmherzigkeit. Wie sich christliches Handeln aus dieser Motivation heraus im Alltag auswirken kann, dafür greife ich zwei Beispiele heraus. Ich fand in einem Bericht über den Unternehmer Heinz-Horst Deichmann, er ist der Vater des jetzigen Firmeninhabers, Folgendes. Von ihm wird erzählt, wie er auf einer Geschäftsreise nach Indien einer Gruppe von Leprakranken begegnet ist. Ich zitiere, es war ein schrecklicher Anblick, kranke und entstellte Menschen zu sehen. Da wurde mir schlagartig klar, dass Jesus diesen Blick auch ausgehalten hat. Und ich musste daran denken, wie er sich der Kranken angenommen und ihnen geholfen hat. Ich habe es als Auftrag empfunden, mich um diese Menschen zu kümmern. Zitat Ende. An diesem Beispiel wird deutlich, wie aus einem Gefühl des Mitleids durch die Liebe Gottes helfende Barmherzigkeit wird. Seitdem unterstützt der erfolgreiche Geschäftsmann, genauso wie sein Sohn, in großem Umfang missionarische und soziale Projekte. Er sagt, ich erlaube mir nicht jeden Luxus, der möglich wäre. Menschen zu helfen, ist für mich viel befriedigender, als mein Geld im Spielcasino loszuwerden. Natürlich kann man jetzt einwenden, so ein Millionär hat es leicht mit Mitleid und Barmherzigkeit, dem tut es nicht weh, wenn er ein paar Euros abgibt. Doch es geht nicht nur um Geld. Mitleid und Barmherzigkeit haben viele Gesichter. Der Besuch bei einem Kranken, der Einkauf für die alte Nachbarin, das Gespräch mit dem schwierigen Arbeitskollegen, den alle anderen links liegen lassen. Wer die Liebe Gottes im Alltag leben will, findet dazu viele Möglichkeiten. Hier ein weiteres Beispiel. Wir feiern diesen Gottesdienst in Hamburg. Und da kommt man bei diesem Predigttext im Jahr 2023 an Johann Hinrich Wiechern gar nicht vorbei. 175 Jahre Diakonie, ein Grund zu feiern. Wiechern gründete 1833 eine Stiftung für sittlich verwahrloste Kinder, wie es damals hieß. Im Rettungsdorf lebten die Kinder nach dem Familienprinzip in Wohngruppen und wurden auf eine Lehre im Handwerk vorbereitet. Bereits zu Wicherns Lebzeiten begann der Umbau zu einer Schulstadt mit Angeboten für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Heute unterhält sie außerdem die allgemeinbildende evangelische Wichernschule, die evangelische Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie und die evangelische Berufsschule für Pflege. In diesem Jahr feiern wir also 175 Jahre Diakonie, gelebte Nächstenliebe. Manchmal heißt Liebe, so beginnen die Slogans auf den Plakatmotiven, der Rest des Satzes variiert. Manchmal heißt Liebe, ein Start-up zu gründen. So heißt es bei einem alten Stich von Johann Hinrich Wiechern, der 1848 mit einer Brandrede die Gründung der modernen Diakonie initiierte. Aus dem Start-up von 1848 hat sich heute eine der größten Arbeitgeberinnen in Deutschland entwickelt. Mit ca. 600.000 Mitarbeitenden und 700.000 Freiwilligen. Sie engagieren sich täglich und nächtlich für Menschen, die in Not sind. So auch unser Diakonieverein in Poppenbüttel. Ich denke, was der Predigttext aus dem Petrusbrief uns zuruft, ist so etwas wie die Ausführungsbestimmungen eines Gesetzes. Alles richtig, aber sehr ins Detail gehend. Es gibt hier ca. 20 Hinweise, was ein Christ tun sollte. Vielleicht hätte der Verfasser des Briefes ein Semester Didaktik nichts geschadet, um zu erfassen, wie viel ein Christ an christlicher Ethik überhaupt aufnehmen kann. Wie barmherzig ist da Jesus mit uns? Als ein Schriftgelehrter Jesus nach dem höchsten Gebot in der Bibel fragt, antwortet er mit dem Doppelgebot der Liebe. Mit diesem Gebot fasst er die 10 Gebote zusammen. Demnach sind die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu sich selbst gleich wichtig. Da heißt es, das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das andere ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese beiden. Liebe Gemeinde, das nenne ich Barmherzigkeit. Keine 20 Einzelverordnungen, stattdessen eine Gesetzesinterpretation, die ins Zentrum führt. Ein Satzteil geht dabei manchmal unter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Selbstliebe ist in christlichen Gemeinschaften nicht sehr populär, zu unbescheiden. Dabei ist die Basis, um andere Menschen lieben zu können. Das sagen uns übereinstimmend die Psychologen und Theologen. Wie kann man sich selbst lieben? Zunächst eine Klarstellung. Narzissmus, also Selbstverliebtheit, ist eine Persönlichkeitsstörung und hat mit Selbstliebe nichts zu tun, sondern mit einer Selbstüberhebung und geht einher mit mangelndem Einfühlungsvermögen. Wer zum Narzissmus neigt, überschätzt sich selbst und ist immun gegen jede Form von Kritik. So etwas heißt aber nicht, dass er sich selbst liebt und sich so annimmt, wie er ist, mit all seinen Möglichkeiten und mit all seinen Schwächen und Grenzen. Der tiefste Grund zur Selbstliebe ist die Liebe, mit der Gott uns als seine Kinder annimmt. Am stärksten kommt diese Annahme im Sakrament der Taufe zum Ausdruck. Bei der Frage an die Eltern steht im Mittelpunkt die Annahme ihres Kindes. Sie sollen es annehmen als die Gabe Gottes. Das haben wir gerade gehört. Durch eure Liebe soll es das erste Zutrauen zur Güte Gottes gewinnen. Größer als unsere Liebe ist die Liebe Christi. Mit der Taufe geht Gott mit diesem Kind einen unauflösbaren Bund ein. Dies ist die zentrale Botschaft, die Joa durch seinen Taufspruch mit auf seinen Lebensweg bekommen hat. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. So heißt es im Markus-Evangelium. Diese Botschaft erfährt Jesus bei seiner Taufe am Jordan durch Johannes. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser steigt, sieht er, wie sich der Himmel öffnet und eine Taube auf ihn herabkommt und eine Stimme ihn als geliebten Sohn Gottes anspricht. Damit ist die Taufe Jesu durch das Wirken des Heiligen Geistes besiegelt. Aber was bedeutet es, wenn Gott sich in dieser Form zu seinem Sohn bekennt? Was bedeutet es insbesondere für uns heute? Wir sind von Gott angenommen in unserer Unverwechselbarkeit, so wie wir sind, mit unseren Stärken und Schwächen und Unsicherheiten, mit unseren Fähigkeiten. Wenn sich Gott so öffentlich hinter Joa und uns stellt, so gibt er ihm und uns Rückhalt. Gott stellt uns in seinen Schutzbereich und will, dass unser Leben gelingt. Gott offenbart, dass wir ihm am Herzen liegen, dass wir einen Teil seines Wesens ausmachen. Er sieht, wie wir, wie Joa, lebt, lacht, weint und bekennt sich öffentlich zu uns, zu Joa. In der Taufe hat Gott uns wie seinen Sohn als seine geliebten Töchter und Söhne angenommen und verkündet: Du, und da setzen Sie jetzt bitte Ihren Namen ein, bist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen habe. Und du, und da setzen Sie jetzt bitte Ihren Namen ein, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott stärke uns in dieser Gewissheit. Aus dieser Gewissheit können wir die Botschaft Gottes von seiner Liebe in die Welt tragen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.